ARD Sounds.
BR24. Thema des Tages.
Mit Bianca Taube. Lindau ist gerade der Place to be für hochrangige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt. In dem einigermaßen beschaulichen Städtchen am Bodensee mit seinen knapp 26.000 Einwohnern findet nämlich gerade wieder die Nobelpreisträgertagung statt. Bundesforschungsministerin Dorothee Bär hat bei der Eröffnung vorgerechnet, dass zurzeit auf 40 Lindauer ein Wissenschaftler kommt.
You can say this is the smartest place you can ever be at the moment.
Also der vielleicht intelligenteste Ort, an dem man im Moment auf der Welt sein kann. Seit mittlerweile 75 Jahren gibt's die Konferenz schon. Seit jeher mit dem Ziel, Generationen und Disziplinen über Ländergrenzen hinweg zu verbinden. Motto diesmal: Bilden, inspirieren, vernetzen. Und damit sind die Forschenden der Politik einiges voraus, wie auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Eröffnung am Sonntag deutlich gemacht hat. In jüngster Vergangenheit hatten Forschende ja weltweit mit immer mehr politischem Druck zu kämpfen.
Wo die Unabhängigkeit von Forschung und Lehre systematisch untergraben wird, bedroht das immer auch das Fundament der Demokratie. Das kann weder der Wissenschaft noch der Demokratie gleichgültig sein. Wir müssen entschlossen sein, für Freiheit weiterhin zu kämpfen.
Die USA zum Beispiel werden in dem Kontext immer öfter sogar als wissenschaftsfeindliche Umgebung bezeichnet. Aber das ist nicht das einzige Thema, das die rund 70 Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger mit hunderten Nachwuchswissenschaftlern heuer in Lindau diskutieren. Über was noch? Darauf wollen wir jetzt in unserem BR24-Thema des Tages schauen. Für uns vor Ort am Bodensee ist Johannes Rostäuscher aus der Wissenschaftsredaktion. Er hat noch am Abend mit meinem Kollegen Markus Wolf über die Stimmung auf der diesjährigen Nobelpreistagung gesprochen.
Johannes, die freie Forschung scheint ja zuletzt stark unter Druck zu geraten. Wie ist denn da die Stimmung in Lindau?
Also ehrlich gesagt viel optimistischer, als man denken könnte. Die Nobelpreisträger auf den Podien, die ich gehört habe, die reden über das Thema, aber viel öfter reden die zum Beispiel darüber, ja, dass der wissenschaftliche Fortschritt bei den Menschen ankommen muss, zum Beispiel in der Medizin. Quasi nach dem Motto, solange wir so eine Ungleichheit haben auf der Welt, gibt es auch keinen wirklichen medizinischen Fortschritt. Frederick Ramsdell, der hat den letzten Medizinnobelpreis gewonnen, der hat bei einer Diskussion über globale Gesundheit quasi keine Sekunde über seine Forschung geredet, sondern über Gerechtigkeit.
Health disparity is a problem not just for the people who aren't getting the health coverage they need, it's clearly a problem for them, but it is a global problem for everyone else.
Man müsse immer wieder darüber reden, sagt Ramsdell, was für ein großes Problem die Ungleichheit bei der Gesundheit ist, und zwar für alle, für die ganze Welt. Und das war zumindest am Sonntag beim Auftakt immer wieder Thema. Redet man jetzt mit den jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dann ist die Stimmung doch echt sehr anders. Die, die nicht aus den USA sind, die verstehen die Frage oft erstmal falsch. Die sagen, klar, bei uns in Deutschland, die andauernden Zwei-Jahres-Verträge, die machen uns einen Wahnsinnsdruck und Stress, sagt zum Beispiel auch Magdalena Gippert, die ist Neurowissenschaftlerin in Leipzig.
Das behindert auf jeden Fall die Forschung, weil viele schlaue Leute sich irgendwann einfach entscheiden, dass sie jetzt nicht weiter mitmachen möchten. Weil sobald du irgendwie eine Familie gründen möchtest oder auch ein Partner irgendwie mit dazukommt, ist es halt schwierig für Zwei-Jahres-Verträge immer durch die ganze Welt zu ziehen. Und dann entscheiden sich Leute einfach aus der akademischen Forschung rauszugehen und was anderes zu machen.
Hört man immer wieder, aber die reden erstmal zumindest nicht über möglichen politischen Druck. Klar, aus den USA vor allem, da kommen andere Geschichten. Einer hat erzählt, wie sogar bei einem Preisträger, den er kennt, das halbe Labor abgebaut wurde. Oder Leon Schumacher, er ist Doktorand an der Uni Bayreuth, der war in den USA, als Trump die zweite Amtszeit begonnen hat. Der hat erzählt, dass er sich da erstmal ordentlich umgeschaut hat, wie da gekürzt worden ist.
Man lernt in diesen Situationen eigentlich richtig zu schätzen, was wir in Deutschland haben und erst recht, was wir noch haben. Und das Wichtigste, was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass wir das unbedingt behalten müssen.
Also Tadel und Lob für Deutschland.
Alles klar, Johannes. Aber was ist denn dann eigentlich der Sinn so einer Nobelpreistagung? Geht es da wirklich nur ums Vernetzen?
Ja, ums Vernetzen, aber vor allem um den Austausch und die gegenseitige Inspiration, so hochtrabend das jetzt klingt. Die reden ja ununterbrochen miteinander. Man sieht im Prinzip andauernd angeregte Gesichter und aufmerksam Zuhörende in jeder Schlange an jedem Mittagsessenstisch. Und auch wenn man gerade die Jungen interviewt, die strahlen einen erstmal an. Wir treffen so viele Gleichgesinnte, wir reden über unsere Probleme. Wir hören, wie Katalin Karikó, die mRNA-Nobelpreisträgerin von 2023, auf dem Podium von ihren Fehlern und vielen, vielen Rückschlägen erzählt. Und fast alle haben ja eine organisierte Begegnung in der Gruppe zwar, aber entweder Abendessen oder Spaziergang mit einem Preisträger. Und da schwärmen die auch davon. Und gerade von mir in Sichtweite steht wieder, besagte Katalin Karikó, umringt von 7, 8, 9 jungen Leuten, ja, erzählt, und die hören alle begeistert, soweit ich das von der Entfernung beurteilen kann, zu.
Die Nobelpreistagung feiert ja in diesem Jahr 75. Jubiläum. Ist da irgendwas Besonderes geplant?
Es ist interdisziplinär, also nicht wie sonst Schwerpunkt Physik oder Schwerpunkt Chemie oder Medizin, sondern alles zusammen. Und das gefällt auch den Jungen besonders gut, sagen sie jedenfalls. Und es sind auch mehr Preisträger da als sonst. Gestern ist kurz die Zahl 80 herumgegeistert, aber es sind wohl 69, also lebende Nobelpreisträger. Fast jeder, der schon graue Haare hat, ist im Prinzip ein Nobelpreisträger hier, aber es sind wohl 69.
Können denn dann auch Normalbürger wie du und ich was von der Konferenz mitbekommen?
Also ich bin ja dort, aber ganz im Ernst, der Vorauftakt am Samstag, das ist seit einigen Jahren das Gespräch der Friedensnobelpreisträger, der ist kostenlos im Theater Lindau, heuer mit Barroso, Bialyatsky und Hang Seung-Soo, drei lebende Friedensnobelpreisträger, und dann am Mittwochabend Grill and Chill im Toskana-Park in Lindau, das ist eigentlich für alle mit vielen Preisträgern. Das ist aber leider schon ausverkauft. Und die wichtigen Vorträge und wichtigen Diskussionen werden gestreamt.
Was war denn für dich der bisher spannendste oder überraschendste Moment dieser Tagung?
Also ganz allgemein, ich bin ja zum ersten Mal da, wie offen die Stimmung ist und unter allen und wie wahnsinnig unprätentiös und vor allem allgegenwärtig die Preisträger sind. Kleine Anekdote, als ich zum ersten Mal die Toiletten im Keller gesucht habe, war neben mir ein Brite in ausgebeulter Hose und blauem Hawaii-Hemd, auf dem gleichen Weg vor uns ein Japaner im schwarzen Anzug, der hält uns grinsend die Tür auf, sagt, come on Tim. Tim war dann der Medizinpreisträger von 2001, Tim Hunt, der Japaner im Anzug, Shimon Sakaguchi, der 2025 gewonnen hat. Dann in der Kaffeeschlange direkt vor mir Morten Meldal, 1,90 groß, Chemie 2022 in Shorts und Trekking-Sandalen, der begeistert und offen mit zwei Halb- oder Drittel zu alten Nachwuchswissenschaftlern aus Indien plaudert, während er um den Kaffee ansteht. Katalin Karikó, die habe ich einfach angeredet, ob sie mir ihre These von gestern auf dem Podium nochmal erklären kann. Und die hat das dann ausführlich gemacht. Das ist schon beeindruckend. Und gerade habe ich ein Interview mit Stefan Hell geführt, Chemie-Nobelpreisträger von 2014. Der ist dann auch so entspannt und zugewandt und antwortet auf alles. Den habe ich gefragt, warum sind die alle eigentlich so unprätentiös, diese Geistesgrößen, dann hat er erstmal gelacht.
Die Natur macht einem demütig. Wenn man diese naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die muss man ja erringen, das fällt einem ja nicht in den Schoß. Und glauben Sie mir, auch bei mir, da ist so viel schiefgegangen. Auch Experimente, die nicht funktioniert haben, dann geht das kaputt und das und jenes. Wenn man 98% seiner Arbeitszeit zubringt, irgendwelche Probleme zu fixen, ja, dann wird man demütig. Da hat man keine Zeit, um, ich sag's mal, abzuheben.
Ja, und wie sich die Preisträger offenbar alle ja so einer größeren Verantwortlichkeit verschrieben haben. Die reden quasi selten von ihren Molekülen, sondern normalerweise von globalen Problemen. Und wie gesagt, ich bin zum ersten Mal da, aber das hat mich schon sehr beeindruckt.
Mein Kollege Markus Wolf war das im Gespräch mit unserem Wissenschaftsredakteur Johannes Rostäuscher, der für uns das Geschehen auf der diesjährigen Nobelpreisträgertagung in Lindau verfolgt.
Es gibt Recherchen, die uns nicht mehr loslassen und Geschichten, die uns tief berühren. Bei 11KM, der Tagesschau-Podcast, seid ihr mittendrin. Von Montag bis Freitag hört ihr eine neue Folge. Wir tauchen ab zu den zentralen Hintergründen aktueller Nachrichten und spannenden Stories. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Bewegende Geschichten, aktuelle Themen und investigative Recherchen. Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zu Hause sind wir in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.